Karl May, die Liebe des Ulan. Kapitel 72. Als Florian eintrat, geschah es augenscheinlich mit jener Scheu, welche ein niedrigstehender Mann gewöhnlich vor hochgestellten Personen hegt. Er verstand es, seine Rolle zu spielen. »Sie sind der Kutscher der Baronin?« fragte ihn der Kaiser. »Zu denen, Majestät«, antwortete er sichtbar ängstlich. »Dienen Sie bereits schon lange Zeit?«
»Schon viele Jahre.«
»Sind Sie mit ihr zufrieden?«
brummte der Gefragte verlegen.
Florian drehte seine Mütze verlegen hin und her und antwortete endlich.
»Es bleibt manches zu wünschen übrig.«
»Man hat einen besseren Dienst für Sie, wenn Sie sich dessen würdig zeigen.« Da hellte sich das Gesicht des Kutschers freudig auf.
»Oh, ich habe schon längst fortgewollt«, sagte er.
»Gut, so seien Sie einmal aufrichtig, wenn Sie sich nicht unglücklich machen wollen.«
»Der Baronin und meines Dienstes wegen mache ich mich nicht unglücklich.«
»Sagen Sie, ob Sie einen Deutschen kennen, welcher Husarenoffizier ist und heimlich hier auf dem Meierhofe verkehrt?«
»Nein, ich kenne keinen, Sire.«
»Sie reden da die Wahrheit?«
»Ja.«
»Vielleicht ist dieser Mensch unter einem anderen Namen hier gewesen?«
»Das würde mir aufgefallen sein. Es haben nur stets Bekannte hier verkehrt.«
»So kennen Sie wohl einen Bekannten oder Verwandten der Baronin, welcher Seekapitän ist?«
»Ja, den kenne ich.«
»Ist er hier auf Besuch?«
»Er war hier. Es ist der Herr, welcher heute die Marodeur so gut bediente.«
»War er schon längere Zeit hier?«
»Einige Tage.«
»War er viel mit Mademoiselle Margot zusammen?«
Florian blickte dumm verlegen vor sich nieder. »Ja«, antwortete er mit breitem Lachen.
»Warum lachen Sie?«
»Ja, Sie waren ja Liebesleute.«
»War dies allgemein bekannt?«
»Man sah es ja, Sie schnäbelten wie die Tauben.«
»Wo ist er jetzt?«
»Fort, futsch!«
»Man bezweifelt das. Er soll hier versteckt sein.«
»Versteckt? Das fällt ihm gar nicht ein. Ich weiß das viel besser, Sire.«
»So, inwiefern wissen Sie das besser?«
»Weil er es mir gesagt hat.«
»Ah, endlich eine Spur. Was hat er gesagt?«
»Dass er entflieht.«
»Aber er hat die Flucht doch nicht sofort ergriffen.«
»Sofort.«
»Das ist kaum glaublich.«
»Oh, er sagte es mir selbst. Ich war, als wir an der Waldschenke standen, etwas beiseite getreten, und da kam er zu mir. Er sagte, dass er fliehen müsse, weil...«
Der Kutscher steckte in ganz schauderhafter Verlegenheit. »Fahren Sie fort«, sagte der Kaiser. »Ich befehle Ihnen, die volle Wahrheit zu sagen. Weshalb musste er fliehen? Was gab er an?« Florian antwortete sehr befangen und schamhaft.
»Er sagte, er müsse fort, weil
der Kaiser die Margot für sich haben wolle und sich deshalb mit ihm gezankt habe.« »Pah«, sagte Napoleon verächtlich und mit unbeschreiblichem Stolze.
»Ja, ja, so sagte er«, fuhr Florian fort. »Er meinte, wenn er sich hier noch einmal sehen lasse, so sei er verloren. Er wollte aber seine Liebste und die Baronin nicht in Verlegenheit bringen. Darum ergreife er auf der Stelle die Flucht.«
»Wohin?«
»Ich solle der gnädigen Frau sagen, dass er zunächst nach Luxemburg und dann nach Köln gehe. Er verließ mich in der Richtung nach Drancy zu.«
»Sie sagen die Wahrheit?« fragte der Kaiser streng.
»Ja, warum sollte ich lügen?«
»Weiter sagte er nichts?«
»Oh ja.«
»Was?«
»Dass er wiederkommen werde.«
»Wann?«
»Dann, wenn... Ich kann das nicht sagen, Majestät.«
»Warum nicht?«
»Sie werden sich ärgern.«
»Ich befehle Ihnen dennoch, es zu sagen.«
»Nun.« »Er sagte, er werde wiederkommen, wenn, sobald der Kaiser die richtigen Keile von den Alliierten erhalten habe.«
Über das Angesicht Napoleons ging ein schnelles, eigentümliches und undefinierbares Mienenspiel.
Er bezwang sich aber und fragte weiter,
»Das ist alles, was Sie von ihm wissen und was er sagte?«
»Noch nicht alles.
Was noch?«
»Noch zweierlei. Er sagte, ich solle den Damen und dem Baron 1000 Grüße bringen, Mademoiselle Margot aber 1000 Küsse von ihm geben.«
Drouet lächelte belustigt, der Kaiser aber fragte ernstbleibend,
»Und die zweite?«
»Ich soll gut aufpassen und ihm später alles genau sagen.«
»Aufpassen, worauf?«
»Ob der Kaiser viel bei Margot sei und ob er sie oft küsse.«
»Mensch, Sie sind bei Gott höchst aufrichtig«,
rief Napoleon.
»Ja, das bin ich«, sagte der Kutscher sehr stolz.
Er schien den ärgerlichen Ausruf des Kaisers für ein Lob zu nehmen.
»Sie sind also überzeugt, dass er wirklich fort ist?«
examinierte Napoleon weiter.
»Ja, ich habe ihn ja gehen sehen.«
»Er kann Sie auch getäuscht haben.«
»Mich?« fragte Florian ganz erstaunt. »Der wäre mir der Kerl dazu. An mich kommt da nicht gleich einer heran.«
»Das sieht man Ihnen an«, meinte Napoleon ironisch. »Dennoch aber ist es möglich, dass er nicht nach Drancy gegangen ist, sondern sich heimlich hier verborgen hält. Gibt es hier nicht Orte, die man als Versteck benutzen kann?«
»Oh, viele.«
»Wo?«
»Der Taubenschlag zum Beispiel.«
»Unsinn.«
»Ferner die Milchkammer. Da stecke ich manchmal selber.«
»Gut, gut«, sagte Napoleon nach der Tür winkend, »Sie können gehen.«
Florian schickte sich an, das Zimmer zu verlassen, drehte sich aber in der Tür noch einmal um und fragte,
»Aber die neue Stelle, Majestät, bitte ja nicht vergessen.«
Damit verschwand er. Der Kaiser wendete sich mit mitleidigem Achselzucken an Kapitän Richemont.
»Sie haben uns da einen sehr schlauen Diplomaten empfohlen. Er ist ebenso borniert wie aufrichtig, und ich bin überzeugt, dass er uns die Wahrheit gesagt hat.«
Hätte der Kaiser geahnt, dass durch den Ventilator in der Zimmerdecke derjenige herabblickte und alles hörte, den man so gern fangen wollte, so hätte er wohl ganz anders gesprochen.
Er fuhr fort.
»Dennoch ist es sehr leicht möglich, dass der Gesuchte sich hier aufhält. Das Geheimnis, welches ihn umhüllt, muss schleunigst aufgeklärt werden. Man muss erfahren, ob jener Seekapitän und der Husarenleutnant dieselbe Person sind oder nicht. Ich lege diesen Auftrag in Ihre Hand, Kapitän. Gehen Sie.«
»Ich bin nicht in Uniform, General«, wendete sich Richemont an Drouet. »Darf ich zu meiner Legitimation mich eines Piquets bedienen?«
»Nehmen Sie sich so viele Mann, als Sie brauchen.«
Der Kapitän ging. Es jubelte ihm das Herz in der Brust. Er sah sich mit einem Male als Meister der ganzen Situation. Mutter und Schwester waren in seine Hand gegeben. Wurde Margot die Mätresse des Kaisers, so war sein Glück gemacht. Zu gleicher Zeit hatte Napoleon ihm eine Waffe gegen den Baron Reillac in die Hand gegeben. Dieser sollte sie nicht berühren dürfen. Er musste ihn, den Kapitän, von jetzt an mit Schonung behandeln, da dieser jetzt sichtlich unter dem unmittelbaren Schutze Napoleons stand. Richemont stieg daher in einer höchst selbstbewussten Haltung zur Wache hinab, wo er sich einige Mann aussuchte, welche ihm zu folgen hatten. Zunächst begab er sich, nachdem er Erkundigungen über den Aufenthalt der einzelnen Personen eingezogen hatte, in das Parterrezimmer zu dem Baron.
»Kennen Sie mich, Baron?«
fragte er diesen.
»Nein«,
antwortete dieser, ganz erstaunt darüber, einen Mann so ungeniert bei sich eintreten zu sehen.
»Ich bin Kapitän Richemont, der Sohn und Bruder der beiden Damen, welche sich als ihre Gäste gegenwärtig hier befinden.«
Er hatte gehofft, den Baron sehr überrascht zu sehen, dieser aber war von seiner Anwesenheit bereits unterrichtet und sagte einfach,
»So, was wünschen Sie?«
»Der Kaiser sendet mich, Sie sind mein Gefangener.«
Auch hierauf war der Baron vorbereitet.
»Ihr Gefangener?« fragte er.
»Darf ich nach dem Grunde fragen?«
»Sie sind des Landesverrats verdächtig. Sie beherbergen einen Spion bei sich.«
Der Baron zuckte geringschätzig die Achsel und meinte, »Suchen Sie ihn hier?«
»Er wird sich schon finden, wenn auch nicht hier in Ihrem Zimmer, aber doch sicher irgendwo. Es ist am besten, Sie legen ein offenes Geständnis ab.«
»Habe ich auch Ihre Beleidigung mit anzuhören?« fragte der Baron scharf.
»Gut, ich verlasse Sie einstweilen, um auch die Baronin festzunehmen. Ich bemerke Ihnen jedoch, dass ich vor Ihrer Tür ein Piquet zurücklasse. Der Mann hat Auftrag, auf Sie zu schießen, sobald Sie den Versuch machen, Ihr Zimmer zu verlassen.«
»Ich habe keine Veranlassung zu fliehen. Gehen Sie.« Richemont fühlte, dass es ihm ganz und gar nicht gelungen sei, dem jungen Manne zu imponieren. Dieser brachte ihn zu dem Vorsatze, sich auf alle Fälle Respekt zu verschaffen. Er begab sich zur Baronin und trat bei derselben in eine Haltung ein, welche sofort zu erkennen gab, dass er in einer feindseligen Absicht komme. Sie war von seinem Kommen bereits unterrichtet, tat aber so, als ob sie nichts davon wisse. Er hatte es vorgezogen, unangemeldet einzutreten. Sie blickte ihn daher befremdet an und fragte, »Mein Herr, Sie scheinen irre gegangen zu sein. Sie suchen jedenfalls irgendeinen meiner Domestiken.« Er lächelte überlegen und antwortete,
»Sie selbst sind es, welche irrt, nicht aber ich bin es. Sie sind die Baronin de Saint-Marie?«
»Ja.«
»Nun, zu Ihnen will ich. Sie sehen also, dass ich nicht irre gegangen bin?«
»So beklage ich, dass Sie sich nicht zuvor an meine Diener gewendet haben. Ich pflege nur solche Personen zu empfangen, welche die mir gebührende Höflichkeit und Rücksicht besitzen, sich bei mir anmelden zu lassen. Die gegenwärtige Audienz ist also zu Ende, noch bevor sie begonnen hat.« Sie drehte sich um und stand im Begriff, in das Nebenzimmer zu gehen.
»Halt«,
rief er ihr dazu,
»Sie bleiben!«
Dieser Ton war so gebieterisch, dass sie erstaunt stehen blieb, ihm den stolzesten ihrer Blicke zuwarf und dann sagte, »Was fällt Ihnen ein? Sie sprechen mit der Gebieterin dieses Hauses.«
»Sie waren das bis jetzt, von diesem Augenblick an, aber sind Sie es nicht mehr.«
»Ah?« Diese eine Silbe durchlief die Stufenleiter aller der Baronin zur Verfügung stehenden Töne vom tiefsten bis zum höchsten hinauf. Es drückte sich in dieser Tonfolge das verachtungsvolle Staunen aus.
»Ja«, fuhr er fort, »tun Sie noch so stolz, Ihre Herrschaft hier ist doch zu Ende.«
»Wer sind Sie?« fragte sie kalt und streng.
»Jedenfalls ist Ihnen mein Name nicht unbekannt. Ich bin der Kapitän der kaiserlichen Garde. Mein Name ist Richemont.«
»Richemont«, sagte sie kopfschüttelnd, »ich kenne Sie nicht.«
»So beeile ich mich, Ihrem Gedächtnis zu Hilfe zu kommen, Madame. Es befinden sich als Ihre Gäste zwei Damen bei Ihnen, welche auch Richemont heißen.«
»Allerdings.«
»Nun, ich bin der Sohn der einen und der Bruder der anderen.«
Die Baronin simulierte die Miene eines Nachdenkens und antwortete, »Ich besinne mich allerdings, von Frau Richemont gehört zu haben, dass sie einen Stiefsohn besitze. Doch ist das Verhältnis zwischen ihr und ihm nicht ein solches, dass mir seine Gegenwart lieb sein könnte, zumal wenn er sich den Zutritt auf eine Art und Weise erzwingt, welche allen Regeln der gesellschaftlichen Ordnung entgegen ist.«
»Und doch werden Sie sich meine Gegenwart gefallen lassen müssen«, sagte er mit Nachdruck. »Sie können nicht das Mindeste dagegen tun.«
»Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass mir mein Hausrecht nicht zustehe?«
»Ja, gerade dies will ich sagen. Ich komme nämlich in amtlicher Eigenschaft zu Ihnen.«
»Ah, Sie haben vielleicht den Grad eines Kapitäns mit demjenigen eines Dorfbüttels vertauscht? Ihr Auftreten lässt dies allerdings vermuten.« Das war ihm denn doch zu viel. Er fletschte die Zähne, aber er bezwang sich in der Hoffnung eines endlichen Triumphes doch noch und antwortete,
»Ich stehe als der Bevollmächtigte des Kaisers vor Ihnen und ersuche sie dringend, sich derjenigen Höflichkeit zu befleißigen, welche ich als solche zu fordern habe. Das Gegenteil könnte sehr zu ihrem Schaden führen.
Als Bevollmächtigte des Kaisers? Wo ist Ihre Vollmacht?
Ich habe ganz und gar nicht nötig, Ihnen ein schriftliches Dokument vorzuzeigen. Meine Vollmacht steht vor der Tür.
Er öffnete die Tür und ließ die Soldaten sehen, welche draußen standen.
Das genügt allerdings, erklärte die Baronin. Nun bin ich sehr begierig zu erfahren, welchem Umstande ich es zu verdanken habe, dass Seine Majestät mich mit Ehrenposten auszeichnet.
Wenn Sie diese Leute für Ehrenposten halten, so befinden Sie sich in einem ganz bedeutenden Irrtum. Es sind vielmehr Sicherheitswächter, welche die Aufgabe haben, die Flucht meiner Gefangenen zu verhindern.
Soll das etwa heißen, dass ich Ihre Gefangene bin?
Ja.
Sie setzen mich da in das größte Erstaunen. Ich ersuche Sie natürlich, mir die Gründe dieses Verhaltens anzugeben.
Der Grund ist sehr ernst. Er heißt Landesverrat.
Sie scherzen. Welches Land sollte ich verraten haben?
Frankreich.
Frankreich? Sie fabulieren. Sie begleitete diese Worte mit einem lustigen, sorglosen Lachen. Er aber zog die Brauen finster zusammen und antwortete:
Lachen Sie nicht. Sie beherbergen heimlich einen Feind des Vaterlandes. Das ist natürlich Landesverrat und wird mit dem Tode bestraft.
Ein Feind des Vaterlandes? Wer sollte dies sein? Fragte sie erstaunt.
Es ist ein gewisser Königsau, preußischer Husarenleutnant.
Ich wiederhole, dass Sie fabulieren.
Bah, dieses Fabulieren kann Ihnen sehr leicht den Kopf kosten. Wo haben Sie den Menschen versteckt?
Ihre Frage ist eine mehr als zudringliche.
Wenn Sie keine Antwort geben, werde ich suchen müssen.
Suchen Sie.
Wohlan, zeigen Sie mir die Gemächer.
Sie dürfen nicht erwarten, dass ich die Führerin eines Kapitäns Richemont mache. Sehen Sie selbst.
Nehmen Sie sich in Acht, dass Sie Ihr Verhalten nicht zu beklagen haben. Ich bin den Ton nicht gewöhnt, welchen Sie jetzt gegen mich anschlagen. Ich werde suchen.
Aber nichts finden.
Wollen Sie uns wirklich glauben machen, dass der sogenannte Retter des Kaisers ein Seemann und Ihr Verwandter sei?
Was Sie glauben oder bezweifeln, ist mir vollständig gleichgültig. Mein Cousin hat allerdings den Kaiser gerettet. Welcher Dank ihm dafür wird, das ist nicht meine, sondern des Kaisers Sache. Richemont öffnete sich nun selbst die Zimmer, welche die Baronin bewohnte, und durchsuchte dieselben sehr genau. Aber er fand natürlich den Gesuchten nicht.
Man konnte sich allerdings denken, dass eine ältere Dame nicht so glücklich ist, einen Husarenleutnant bei sich verstecken zu dürfen,
sagte er mit giftigem Hohne.
Ich hoffe, ihn bei einer Jüngeren zu finden.
Die Baronin zuckte die Achsel, ohne ihm ein Wort zu entgegnen.
Mein Besuch bei Ihnen ist beendet, fuhr er fort.
Das ist mir sehr lieb, fiel sie ihm in das Wort.
Wir sind trotzdem noch nicht miteinander fertig, fuhr er im Tone der Überlegenheit fort. Ich habe Ihnen zu sagen, dass Sie meine Gefangene sind.
Im Auftrag des Kaisers?
Allerdings.
Ich finde eine solche Vergeltung der Gastfreundschaft keineswegs kaiserlich.
Die Schuld liegt an Ihnen. Ich verbiete Ihnen, Ihr Zimmer zu verlassen. Ich lasse einen Posten zurück, welcher den strengen Befehl hat, auf Sie zu schießen, sobald es Ihnen beikommen sollte, meinem Gebote entgegenzuhandeln.
Ich muss mich fügen, behalte mir aber das Recht der Beschwerde vor und hoffe, dass Sie mich jetzt verlassen.
Mit größtem Vergnügen, Madame. Eine Hochverräterin ist ja durchaus keine passende Gesellschaft für einen anständigen Offizier.
Er ging und gab einem der Soldaten den Befehl, die Baronin zu bewachen. Mit den übrigen Leuten begab er sich nach den Zimmern, welche Frau Richemont und Margot angewiesen worden waren. Auch dort wurde er bereits erwartet.